Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12 und bitte die Gemeinde zur Schriftlesung aufzustehen. Ich wiederhole Markus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Überschrieben ist der Abschnitt mit Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht, genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zum Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich: Was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie so dachten und fragte sie: Was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Amen.
Ich denke, diese biblische Geschichte ist bekannt. Die kennt man einfach. Und doch, bei diesem Heilungswunder kommt man gleich an mehreren Stellen so richtig ins Staunen und Wundern. Stellt euch mal die Situation vor. Da ist dieses unfassbare Gedränge der Menschenmenge. Alles ist gestopft voll mit Leuten. In dem Haus, wo Jesus ist, ist alles voll. Kommt keiner mehr rein, keiner mehr raus und die stehen dann noch vor der Tür in Scharen. Also Jesus muss der absolute Publikumsmagnet gewesen sein. Kaum kriegen die Leute spitz, dass Jesus wieder zu Hause ist, kommen sie alle geströmt. Und er predigt zu ihnen vom Reich Gottes. Ausgerechnet an dem Tag wollen vier ziemlich beste Freunde ihren Freund, also den fünften Mann, zu Jesus bringen. Und sie haben dabei ein besonderes Anliegen. Ihr Freund ist krank. Er ist gelähmt. Und sie setzen ihre unerschütterliche Hoffnung auf diesen Jesus. Dass er ihm helfen kann. Ihn gesund macht. Nicht, dass Jesus irgendein besonders hochqualifizierter Arzt wäre, das ist gar nicht der Punkt. Aber die ganze Stadt weiß, dass Jesus schon eine Menge Menschen, die krank waren, gesund gemacht hat. Und oft waren das wirklich hoffnungslose Fälle und Jesus hat die gesund gemacht. Er macht das einfach durch sein gesprochenes Wort. Im Namen Gottes. Er spricht ihnen im Namen Gottes Heilung zu und die Leute werden gesund. Unfassbar, aber es geschieht. Und er redet dabei immer von Gott. Und er redet auch von Schuld und von Sünde, die die Menschen vor Gott haben, ja. Mann, oh Mann, dieser Jesus redet schon echt richtig Klartext. Kein Zweifel. Aber gleichzeitig redet er auch immer von Vergebung und von der Gnade Gottes. Und Jesus redet davon, dass es für fehlerhafte Menschen immer auch eine zweite Chance gibt vor Gott, einen neuen Versuch. Hey, wenn es sein muss, auch eine dritte Chance, einen dritten Versuch. Und das war neu. Das waren sie einfach nicht gewohnt bisher. Aber dummerweise, diese vier Freunde sind heute an diesem wichtigen Tag einfach zu spät dran. Es gibt noch nicht mal mehr Stehplätze irgendwo in Reichweite. Zu spät, keine Chance. Das Haus ist rappelvoll mit Menschen, Pech gehabt. Und hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Weil, was nicht geht, geht halt nicht, oder? Könnte zu Ende sein, ist aber nicht. Wie war das nochmal? Kennt ihr diesen flotten Spruch? Wir haben zwar keine Chance, also nutzen wir sie. Genau das machen die vier. Wir haben zwar keine Chance, aber wir nutzen sie. Diese vier ziemlich besten Freunde wollen nämlich ihren kranken Freund unbedingt zu Jesus bringen, weil sie genau wissen, darauf kommt es an. Wenn das heute nicht klappt, also muss es passieren. Egal wie. Aber egal wie, ist leichter gesagt als getan, weil es geht einfach nicht. Ja, und jetzt? Durch die Tür geht's nicht, durchs Fenster auch nicht, Hintereingang gibt's irgendwie auch nicht. Was jetzt? Kurzerhand erfinden sie aus ihrer Not heraus das Dachfenster. Steht da so im Text. Ernsthaft. Sie steigen dem Inhaber des Hauses, dem Gastgeber, tatsächlich aufs Flachdach und dann fangen sie an, sich durch diese halbmeterdicke, gestampfte Lehmdecke, die mit Ästen und Balken verstärkt ist, sich in mühsamer Handarbeit durchzuhacken. Dafür braucht man Werkzeug. Mindestens Spitzhacke. Ihr Lieben, das ist nicht getan mit ein paar Dutzend Schlägen mit Hammer und Meißel. Auch nicht mit der Spitzhacke. Die Männer müssen richtig feste mit Ausdauer geackert und malocht haben. Das macht Lärm, das macht Dreck, das fällt auf. Das müssen die Leute unten im Haus auch mitgekriegt haben, das da oben. Das merkt man doch, meine Güte. Klar merkt man das. Man kann das Ganze auch Hausfriedensbruch nennen. Mit Betonung auf Bruch, weil die brechen durch die Decke durch. Das ist schon eine brutale Maßnahme, oder? Und irgendwann haben sie es dann tatsächlich geschafft. Das Loch ist durch. Die Lehmbrocken bröckeln von der Decke. Erst so ein kleines Loch, dann machen die das immer größer. Und irgendwann ist es so groß, dass sie ihren Kumpel an Seilen direkt durch das Loch vor die Augen von Jesus runterlassen. Und jetzt? Na, da wird Jesus aber Augen gemacht haben. Und die Leute erst. Was Jesus wohl dazu sagt? Stellt euch mal die Szene vor. Erst der ganze Lärm und das Geklopfe von oben. Dann bröselt die Decke, dann fallen die Brocken runter, immer mehr. Und dann irgendwann kommt er runter. Und dann liegt er auf einmal vor Jesus. Und ich stelle mir vor, in dem Moment wird alles mucksmäuschenstill. Bei so vielen Leuten, die im Haus sind, ist das schon ein Ding. Ne? Auf einmal sind sie alle still und wollen wissen, was passiert jetzt. Die Leute gucken auf Jesus. Jesus guckt auf den Lahmen. Der Lahme guckt auf Jesus. Und oben durch die Decke gucken die Freunde auch auf den Lahmen und auf Jesus. Und jetzt sagt Jesus zu dem Lahmen ganz knapp: Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Wie findet ihr das? Dafür die ganze Plackerei mit dem Spitzhacken-Ding? Ich weiß nicht. Hatte es nicht am Anfang im Text geheißen, dass die vier Freunde ihren fünften Freund zu Jesus brachten und dann heißt es im Nachsatz, und der war lahm? Darum ging's doch. Die brachten doch ihren Freund nicht unbedingt zu Jesus, weil der auch ein Sünder war. Irgendwie nicht so, oder? Sie wollten, dass der gesund wird. Und jetzt redet Jesus auf einmal von Sündenvergebung. Oh, und ihr merkt schon, jetzt wird's richtig kompliziert da in der Szene, ja? Es ist immer noch mucksmäuschenstill. Dann fallen noch ein paar letzte Lehmbrocken von der Decke. Die Leute recken die Hälse und wollen genau wissen, was passiert jetzt. Aber diese Stille da in dem Haus ist trotzdem sehr sprechend und lebendig. Vers 6 und 7. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Und sofort merkt Jesus, was da los ist. Vielleicht merkt man es ja diesen Zweiflern und Skeptikern auch an, wie sie so ihre Stirn ganz bewusst in Falten ziehen und man merkt so, die gehen auf Abstand. Nee, das ist alles nicht in Ordnung hier, denken die. Vers 8 und 9. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter? Diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Klar, die Sache mit der Sündenvergebung kann man nicht von außen sehen. Zuerst mal zumindest nicht. Kann keiner so in dem Sinne sofort nachprüfen. Wie auch. Und die Skeptiker unter den Zuschauern wittern natürlich sofort irgendeinen theologischen Winkelzug, den sie noch nicht kennen. Spannung steigt. Und das ist ein richtig strammer Anspruch, den Jesus da sagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Das kann wirklich nur Gott sagen, oder? Also, was ist da los? Schon im nächsten Satz merkt man, dass Jesus den Kranken natürlich auch gesund machen will. Ja, natürlich bleibt Jesus den Hilfesuchenden auch in dieser Situation mit Gnade und Liebe wirklich vollständig zugewandt. Aber Jesus deckt hier auch die Rechthaberei und die Besserwisserei der Schriftgelehrten auf. Und er nutzt die Situation, um zu zeigen, ich bin wirklich der Sohn Gottes und deshalb habe ich Autorität für beides. Sündenvergebung und den Menschen gesund zu machen. Und im Namen Gottes erfährt dieser hilfesuchende Mensch, den seine vier Freunde mit viel Mühe und schweißgeplagtem Arbeitseinsatz vor Jesus die Füße gelegt haben, er erfährt beides, Vergebung seiner Sünde und er wird gesund. Im Namen Gottes erfährt dieser Hilfesuchende die Zuwendung Jesu. Für beides. Ja, Gott der Herr kümmert sich auch um die ganz praktischen Dinge des alltäglichen Lebens, des diesseitigen Lebens. Es geht nicht nur um die hochtheologischen, abstrakten Sachen, die auch alle irgendwie wichtig sind. Es geht auch um die Sachen, die man so im Hier und Jetzt, im Alltag so braucht. Kümmert sich Jesus auch drum. Der Glaube hat sehr wohl sehr menschliche, körperliche und diesseitige Aspekte. Und auch darin erweist sich Jesus als der Herr. Und natürlich, Jesus als der Sohn Gottes hat auch die Prokura, die Vollmacht, einem Menschen die Vergebung seiner Schuld zu gewähren und ihm das auch zuzusprechen. Und so wird diese Begebenheit hier nicht nur zu einem gnädigen Handeln Gottes an einem Menschen, der ein konkretes, praktisches Anliegen mit der Bitte um praktische Hilfe hat. Es wird auch wirklich zu einer Selbstoffenbarung von Jesus als dem Sohn Gottes, der den Menschen durch sein Tun und Reden die unbedingte und die bedingungslose Zuwendung Gottes für die Menschen wirklich praktisch vor Augen führt. Und so grandios und so wundersam und so schwer zu fassen und zu glauben, solch ein Heilungswunder im 21. Jahrhundert für uns Menschen auch immer ist. Hier werden ein paar Sachen so richtig deutlich gemacht. Dass Gott zu uns sagt: Ich weiß, was dich bekümmert. Ich bin für dich da. Ich sehe deine Not. Ich kümmere mich um die Anliegen deines Lebens. Und schau her, meine Hilfe und meine Gnade ist für dich da. Ich höre deine Bitten und ich bin dir schon längst zugewandt. Ich kümmere mich um die äußeren, praktischen Anliegen und Nöte deines Lebens. Und ich kümmere mich auch um deine Gottesbeziehung. Die Sache mit dem Versagen und der Sünde ist nämlich wirklich ernst. Aber nur Mut, auch darin bin ich für dich da. Die Vergebung Gottes ist genauso real wie die Hilfe Gottes in den praktischen Nöten des Alltags. Und was sagt uns das alles jetzt, dieses Heilungswunder? Erstmal, ja, wir können mit allen unseren Anliegen zu Gott kommen. Wirklich. Und seien sie ganz einfach, ganz schlicht oder super kompliziert mit allem. Und es sagt uns auch, die Hilfe Gottes ist real. Die Vergebung Gottes ist real. Und manchmal sieht es trotzdem so aus, als wenn man keinen Zugang zu Jesus findet, oder? Man fühlt sich auf Abstand. Man bekommt das einfach nicht hin. Und fragt man sich, erreichen meine Gebete überhaupt Gott oder gehen die nur bis zur Decke? Und das merkt man schon so langsam, diese Szenerie da, unsere Metapher, die wir immer so verwenden, die dreht sich da irgendwie um, ne? Weil die vier Freunde kommen von oben runter zu Jesus. Wir denken immer, wir müssten von unten durch die Decke kommen. Aber dazwischen ist die Decke, die uns irgendwie trennt. Kennt ihr das auch, dass da so eine Decke ist, wo ihr denkt, es geht nicht weiter? In dem Fall geht es dann natürlich so, wie diesen ziemlich besten Freunden, diese vier Jungs, die nicht aufgegeben haben, und die sich die Mühe gemacht haben, sich durch diese stabile Decke durchzuhacken. Mit viel Arbeit. Im übertragenen Sinn bedeutet das, manchmal fühlen wir wirklich Widerstände im Gebet, oder? Und du denkst, hey, ich komme nicht durch. Wo ist er denn, der Herr Jesus? Was passiert hier? Ja. Manchmal fühlen wir Widerstände im Gebet, wie eine Mauer oder wie so eine undurchdringliche Decke. Dann bitte nicht aufgeben, dranbleiben, weitermachen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Ohne seine vier ziemlich besten Freunde hätte dieser Kranke das nie geschafft, oder? Wie hätte der das machen sollen? Wir sagen, manchmal brauchen wir geistliche Unterstützer und Freunde auch im Glauben. Besonders dann, wenn wir vielleicht lahm geworden sind und du selber nicht mehr vorwärts laufen kannst. Vielleicht ist das ja auch deine Situation. Du bist einfach lahm geworden und kriegst es selber alles nicht mehr hin. Wohl dem, der dann ziemlich beste Freunde hat, auf die Verlass ist und die sich nicht abhängen lassen und die nicht aufgeben, wenn irgendeine Sache unmöglich aussieht, sondern die bei den ganzen Unmöglichkeiten erstmal so richtig zur Hochform auflaufen und sagen, hey, das wollen wir doch erstmal sehen, ob das wirklich unmöglich ist. Und die sich selbst durch die dicke Decke durchhacken und sagen, unser Freund ist es uns wert. Ihr Lieben, das ist wichtig. Dann, wenn du lahm geworden bist, tragen dich nämlich andere. Die ganze Maloche mit dem Durchhacken durch die Decke hat übrigens auch nicht nur einer gemacht, sondern die waren zu viert. Die haben sich abgewechselt. Hier ist ein Hinweis auf die Stärke der Gemeinde als Gemeinschaft. Einer schafft es nicht, zwei schaffen es nicht, aber vier schaffen es. Oder 100 Gemeindemitglieder, wie bei uns in Reinickendorf. 100 ist schon richtig gut. Wenn 100 sich da reinhängen, hey, was sollte dann unmöglich sein? Wir sind 100. Hier ist ein Hinweis auf die Stärke der Gemeinschaft im Reich Gottes, dass wir einander helfen auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Wenn einer müde und mutlos im Glauben wird, sind da immer noch die ziemlich besten Freunde, die ermutigen, die mittragen, die sich abwechseln bei der Arbeit, die sich abwechseln im ausdauernden Gebet und die ihren lahm gewordenen Freund, egal wie, Jesus vor die Füße legen. Deshalb sind wir Gemeinde und Kirche Jesu Christi, weil wir uns gegenseitig auf diesem Weg der Nachfolge helfen. Und was passiert? Jesus war die ganze Zeit da. Es bestand nie ein Zweifel an seiner Gnade und Zuwendung, oder? Und er ist da und hilft und vergibt. Amen.